Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Amelie Deuffelhardt. Moin, moin.
Moin, moin.
Du bist gebürtige Stuttgarterin, Theaterproduzentin seit der Spielzeit 2007-2008, Kampnagel-Intendantin, Mutter von 4 Kindern und leidenschaftliche Elektro-Vespa-Fahrerin. Urlaub in Deutschland ist gerade sehr populär. Wo hat's dich denn hingetrieben?
Mich hat's nach Brandenburg an der Havel getrieben, ins Havelland, in ein kleines Dorf. Mhm. Da habe ich ein Haus und da mache ich häufig Urlaub. Insofern hat sich für mich urlaubsmäßig im Vergleich zu den letzten Jahren nicht besonders viel geändert.
Seit wann hast du das Haus da? Da bist du ja quasi Trendsetterin, weil ich meine, ne? Das Haus will ja keiner mehr ins Ausland fliegen, sondern alle wollen in Deutschland bleiben.
Genau.
Ist das noch aus der Berliner Zeit?
Ich würde mal sagen, genau, das Haus habe ich noch aus der Berliner Zeit. Das habe ich seit kurz nach der Wende, seit 1990.
Ui, okay. Noch ein Schnäppchen.
Ja.
Quasi. Aber gut, das ist ja, liegt dir ja als Stuttgarterin im Blut, ne?
Ganz genau.
Dass du Schnäppchen findest. Und Ferienhaus muss ich immer so ein bisschen an meine Eltern denken. Die hatten auch ein Ferienhaus. Und immer, wenn wir da hingefahren sind, dann mussten die aber arbeiten. Also Rasenmähen, Hecke schneiden. Wir Kinder haben dann da auch mitgeholfen. So richtig mit Entspannung war da nicht. Wie löst du das denn? Oder entspannst du dich beim Rasenmähen?
Genau, ich bin ein Mensch, der entspannt sich in der Abwechslung von unterschiedlichen Tätigkeiten. Also so quasi die ganze Zeit auf dem Liegestuhl zu liegen, das ist ohnehin nicht meins. Und ich mache das ganz gerne. Also ich habe auch jemanden, der mir ab und zu hilft, aber ich mache schon viel im Garten auch selber. Und Brandenburg ist sehr trocken, da muss man auch viel gießen. Und ich habe auch schöne Beete und pflanze Blumen und suche welche aus und habe ein bisschen Gemüse. Und ja, das macht mir Spaß. Also so, ja, wie gesagt, also das komplette Stillsitzen ist nicht meins. Und man kann riesige Spaziergänge am Wasser lang machen. Ist ein sehr unspektakuläres, eine sehr unspektakuläre Landschaft.
Mhm. Und gibt's einen Favoriten der verschiedenen Arbeiten und Tätigkeiten? Und gibt's wiederum auch etwas, wo du sagst, boah, das mache ich gar nicht, da hole ich mir dann jemanden für? Oder die Kinder müssen ran oder so? Aber die lassen sich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so schnell verpflichten, ne? Die wissen auch, es dass sie nicht mehr aufs Taschengeld warten müssen.
Ich muss zugeben, es ist sogar etwas besser geworden, seit sie erwachsen sind, ja. Mhm. Also Favorit meiner Tätigkeiten, würde ich sagen, ist Kochen. Das mache ich sehr gerne. Mhm. Abwaschen und putzen etwas weniger gerne, pflanzen gerne, viel jäten auch nicht so gerne. Aber insgesamt betätige ich mich auch in Dingen, die jenseits von meiner Intendanz liegen, auch sehr gerne.
Okay. Ist das aber trotzdem auch ein Rückzugsort? Du hast zwar gesagt, du liegst dann da nicht so gerne rum, aber wo du einfach Stücke liest und einfach eine Einschätzung entwickelst, wie auch immer, ist das dann so ein Rückzugsort oder?
Ja, ist ein Rückzugsort. Das ist einfach richtig Land. Unser Haus ist zwischen zwei Seen, das sage ich auch ganz schön. Mhm. Ich schwimme auch sehr gerne.
Ja.
Und klar, es ist auch ein Ort, wo ich lese, wo ich Texte schreibe, wo ich nachdenke. Das ist ja das Schöne bei handwerklichen, händischen Tätigkeiten, dass man gleichzeitig auch seinen Kopf in Fahrt bringen kann. Und das gelingt mir dann oft noch besser als in der Stadt. Also wenn ich drüber nachdenke, wie kann man jetzt einen Spielplan in Corona-Zeiten machen oder wenn ich einen Text schreiben muss, der ein bisschen länger ist oder einen Vortrag vorbereiten. Das mache ich alles sehr gerne auf dem Land, wo ich aber leider lange nicht so oft hinkomme, wie ich gerne würde.
Ja, an welcher Stelle fängt für dich denn Entspannung an? Tatsächlich schon, wenn du losfährst, weil du weißt, okay, du kommst da gleich hin, weil ich bin, glaube ich, seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr auf der Autobahn Richtung Berlin gefahren, weil ich sehr gerne Zug fahre und nach Berlin sowieso. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, da ins Havelland mit dem Zug zu kommen. Aber da sind ja so viele Blitzer und was weiß ich und Verkehr. Also an welcher Stelle fängt denn Entspannung an?
Ich fahre auch mit dem Zug.
Okay.
Genau, ich fahre mit dem Zug entweder nach Berlin oder nach Brandenburg an der Havel. Das hängt ein bisschen davon ab, wenn ich vorher abschätzen kann, dass ich in Berlin Zwischenstationen mache, zum Beispiel mir vorher noch ein Stück angucke oder in eine Ausstellung gehe, dann stelle ich mein Auto in Berlin ab. Und wenn ich weiß, ist gerade nichts Interessantes in Berlin und ich habe mal ein freies Wochenende, dann stelle ich mein Auto in Brandenburg an der Havel ab und mache dann quasi die gesamte Strecke mit dem Zug, was übrigens schneller geht wie immer als mit dem Auto.
Unbedingt.
Was ökologisch besser ist und auch viel angenehmer. Und die Erholung fängt für mich eigentlich an, weil ich im ICE meistens arbeite, wenn ich den ICE verlasse, wenn ich mit der Bahn weiterfahre, mit dem Regionalexpress, sobald ich aus Berlin draußen bin, und wenn ich mit dem Auto fahre, von Berlin aus auch, sobald ich in Berlin draußen bin und es wird ländlich, dann setzt so eine gewisse Beruhigung ein.
Ja, wir hatten vor einiger Zeit die wunderbare Anna Depenbusch hier zu Gast im Gespräch. Und die ist auch begeisterte Bahnfahrerin, hat sogar die Bahncard 100, wofür ich sie ein bisschen beneide. Und die steht immer im Zug tatsächlich, um Leute zu beobachten. Wie fährst du? Also ich bin beispielsweise gerne im Restaurant, weil ich da gar nicht, weil ich da so viel verspeise, sondern weil ich da einfach mal Leute treffe und mit denen ins Gespräch komme. Bekannt wie unbekannt.
Also man könnte sagen, in dem Zug zwischen Berlin und Hamburg ist es auch für mich quasi unmöglich, niemanden zu treffen, den ich kenne. Ja. Und wenn ich gerade nicht zu viel zu tun habe, komme ich natürlich auch gerne mal mit Leuten ins Gespräch. Im Speisewagen sitze ich auch oft, vor allem wenn ich abends spät fahre. Da kann man schon mal ein Gläschen Wein trinken. Aber wenn ich morgens fahre, sitze ich meistens nicht im Speisewagen, weil ich dann schon mal meine E-Mails checke. Weil morgens fahre ich ja dann auf Arbeit zurück und dann checke ich schon mal die E-Mails, bereite den Tag vor und kann im Zug mindestens genauso gut arbeiten wie im Büro, zumal da niemand ständig zu meiner Tür reinkommt.
Ja. So, jetzt haben wir aber genug Berlin und Brandenburg gehabt. Dieses Gespräch heißt ja das Hamburg-Gespräch und deswegen steigen wir mal ein in die erste Rubrik. Die heißt Hamburg-Lieblinge. Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Ich hasse ja eigentlich Lieblingsfragen, aber Lieblingsrestaurants sind ja Restaurants, in denen man oft geht. Mhm. Eins davon heißt Come Prima. Das ist ein Italiener mit einer schönen großen Außenfläche. Solide Küche, wahnsinnig nette Leute.
Wo eigentlich ist das? In welchem Stadtteil?
So am Eppendorfer Weg, ich würde mal sagen, ja. Eppendorf. Mhm. Und mein anderes Lieblingsrestaurant, man darf nur eins sagen, oder?
Ja, Liebling ist ja so eine Absolutheit, ne? Aber da du Lieblingsfragen ja eh nicht magst, wie du ja schon gleich am Anfang dich hier beliebt gemacht hast, kannst du auch gleich noch ein zweites Restaurant nennen.
Genau, das zweite ist das Pistambul bei uns auf Kampnagel.
Oh,
da bin ich einfach ständig. Insofern, wenn ich
die musstest du jetzt auch nochmal erwähnen.
Wenn ich das nicht mögen würde, ja, dann könnte ich das gar nicht überleben, meinen Job.
Welcher ist dein liebster Spazierweg?
Also ich muss wirklich sagen, dass ich eher eine Stadt- und Landflaniererin bin. Mhm. Ich mag immer Wege, die am Wasser lang gehen, aber ich habe nicht so den einen Lieblingsweg. Aber ich bin sehr gerne an der Elbe, raus die Elbe, raus aus der Stadt, an der Strandperle vorbei, noch immer weiter. Aber ich mag es auch einfach so, durch die Stadt mich treiben zu lassen.
Ja. Welches ist dein liebstes TV-Format aus Hamburg?
Das ist wirklich eine super Frage, weil so viele TV-Formate gibt es hier ja nicht in Hamburg.
Man könnte sich jetzt zwischen zwei entscheiden, aber du darfst ja nicht vergessen, es gibt auch noch das Rote Sofa und Tagesschau und Tagesthemen. Das ist ja der Trick dabei. Also du musst jetzt nicht sofort Großstadtrevier sagen, was viele sagen. Du kannst auch was anderes sagen.
Ach so, ich muss nicht einen Sender sagen, sondern eine Folge. Nee.
Genau, ja, also ein Format im Sinne von, die Serie mag ich oder das Format mag ich, wie die Tagesschau oder was auch immer.
Oh Gott, da nehme ich am liebsten mal noch die Tagesthemen. Das ist tatsächlich das aus Hamburg, was ich am meisten gucke.
Ja, hast du da einen Sprecher, der dir am meisten liegt, wo du eher dran bleibst und eine Sprecherin?
Nee, das würde ich nicht sagen, weil das Zufall ist, ob ich abends in die Tagesthemen mich reinschalte.
Okay, du bist keine gezielte Guckerin von Karin Mioska oder ähnliches. Okay, also welches ist dein Lieblingsgebäude?
Also was ich an Hamburg wirklich liebe, ist das viele Wasser und die Kanäle. Und Lieblingsgebäude habe ich eigentlich nicht, aber wenn ich eine Spannbreite aufmachen müsste, dann wäre es so zwischen Gängeviertel und Elbphilharmonie. Mhm. Und mein zukünftiges Lieblingsgebäude wird auf jeden Fall das sanierte Kampnagelgelände sein.
Wann ist das soweit?
Oh, das dauert noch ein paar Jährchen.
Das ist ja so mit Kulturgebäuden, genau, und Bauzeit ist ja schwierig hier in Hamburg, ne?
Leider werden Kulturgebäude, oder was heißt leider, aber schon leider werden ja Kulturgebäude von städtischen Bauunternehmen gebaut. Und das dauert dann manchmal einen Ticken länger, als wenn private Unternehmerinnen und Unternehmer bauen.
Mhm. Welches ist dein liebster Stadtteil?
Tja. Da habe ich jetzt auch schon wieder Schwierigkeiten. Wenn der Liebling der wäre, wo ich am meisten bin, das ist schon wieder Barmbek.
Ja.
Aber ich liebe natürlich schon auch den Kiez.
Also St. Pauli.
Ja.
So, die Lieblinge, die Hürde, die haben wir jetzt genommen gemeinsam. Perfekt. Sprechen wir doch mal über das Gegenteil. Was gefällt dir denn nicht an Hamburg?
Also manchmal würde ich, also was mir gar nicht gefällt, ist zum Beispiel, wenn an meiner Vespa ein Schild dran hängt, dass ich sie hier nicht parken darf. Das passiert relativ häufig, vor allem da, wo ich wohne, dann denke ich immer, ein bisschen weniger Ordnungssinn wäre ganz schön. Oder ich komme ja auch aus Süddeutschland und liebe auch die mediterranen Länder, dass Menschen nicht über eine rote Ampel gehen, wenn weit und breit kein Auto zu sehen ist. Das leuchtet mir nach 12 Jahren Hamburg immer noch nicht ganz ein.
Ja, das ist wohl wahr. Am meisten achte ich immer noch darauf, ob Kinder irgendwo in der Nähe sind, irgendwie.
Genau, das ist klar, aber selbst Kindern könnte man beibringen, dass wenn gar kein Auto ist an der kleinen Straße, kann man ruhig rübergehen. Aber
es sind schon fast zu viele Regeln wahrscheinlich für kleine
genau,
Kinder.
Genau, aber das ist in Hamburg sehr schwierig.
Ja.
Also ein bisschen viel, manchmal ist die Stadt ein bisschen sehr geordnet, um das mal auf einer allgemeineren Ebene zu sagen. Berlin, meine zweite Lieblingsstadt neben Hamburg, ist chaotischer und unregulierter. Aber Hamburg hat auch viele Vorteile. Aber da kommen wir sicher noch dazu.
Hat dieses Haus im Havelland auch die Qualität, möglicherweise also ein Altersruhesitz zu werden? Oder siehst du dich doch eher in der Stadt und ist es dann Hamburg? Oder ist es vielleicht nochmal ganz was anderes?
Also das Haus auf dem Land hat auch die Qualität, ein Altersruhesitz zu sein. Aber ich sehe mich eher so zwischen Stadt und Land.
Ja.
Ich mag das ja gerne. Also ich könnte mir vorstellen, noch ein bisschen öfter auf dem Land zu sein, wenn ich mal nicht mehr so viel arbeite. Aber ich mag schon sehr gerne das Stadtleben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das aufgebe. Und ich sehe mich natürlich in Hamburg.
Wie dieses Angebot, was man ja hier in dieser Stadt hat, kann man ja eigentlich gar nicht annehmen. Also ich finde ja toll, diese kulturelle Vielfalt, egal ob man jetzt ein Rockkonzert in der Fabrik sehen will oder in der Markthalle oder eben vielleicht auch ein Theaterstück oder was auch immer. Aber annehmen kann man das ja gar nicht, diese ganze Vielfalt. Aber es ist ja trotzdem beruhigend, irgendwie zu wissen. Gäbe es denn, ich glaube, du stehst ja genau so wie ich vor diesem Wald vor lauter Bäumen und kannst ja auch alles nicht nutzen, weil du ja abends vor allen Dingen wahrscheinlich ja selber irgendwie dran bist und arbeitest. Gibt es da etwas, wo du sagst, oh, dass ich das immer noch nicht gemacht habe?
Es gibt, glaube ich, schon wirklich wenig, weil ich abends sehr viel unterwegs bin. Und ich war ja, bevor ich nach Hamburg kam, in Berlin. Und da ist noch viel mehr. Also insofern finde ich so die Hamburger Kulturlandschaft noch halbwegs übersichtlicher, aber trotzdem so reich, dass man natürlich eine große, große Auswahl hat. Und ich bin eigentlich ziemlich happy mit der Kulturlandschaft, die wir in Hamburg haben. Und ist auf jeden Fall ausreichend viel Angebot, dass man jeden Abend irgendwo hingehen kann und trotzdem noch viele Dinge verpasst. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich war noch nie im Thalia-Theater oder in den Deichtorhallen oder in irgendeinem Museum oder in der Elbphilharmonie. Ich war da natürlich überall schon oft.
Mhm. Das ist auch immer noch so eine Neugier in dir, dann doch nochmal da um die Ecke zu gucken?
Ja, das gehört auch, man muss ernsthaft
sagen. Oder hat das auch was so mit Kollegialität zu tun?
Also das ist einerseits eine Neugier. Natürlich guckt man sich nicht alle Veranstaltungen in jedem Haus an. Es hat auch was mit Kollegialität zu tun, aber es hat auch was damit zu tun, dass man diese Stadtlandschaft kennt. Also natürlich gehe ich auch ins Gängeviertel immer mal wieder und gucke, was die da machen. Aber ich gehe auch in die Museen zu Ausstellungseröffnungen oder in die Deichtorhallen. Und ja, es hat auch was mit Kollegialität zu tun, aber auch was mit, dass man so ein Wissen haben möchte, was in der Stadt passiert.
Ja. Hat das auch manchmal was so mit Grenzerfahrungen zu tun, in dem ganzen kulturellen Abschnitt? Also für mich beispielsweise wäre tatsächlich ein regelmäßiger Besuch von Kampnagel schon fast eine Grenzerfahrung. Ich habe beispielsweise mit Ballett kann ich auch halt nichts anfangen, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, als ich bin kein richtiger Hamburger, werde das auch nicht werden, weil ich in Hannover geboren bin. Trotzdem wollte ich mir John Neumeier natürlich mal angucken und war bei einer Premiere eines Ballettstücks. Und ich habe das 2,5 Stunden durchgehalten und fand das gar nicht so schlimm. Es war am Ende keine Grenzerfahrung. Aber hast du es trotzdem für dich auch manchmal so, dass du sagst, okay, ich stelle mich dem jetzt? Also ich war neulich in einer Kunstausstellung, wo nur Skulpturen ausgestellt waren, wo man überhaupt nicht erkannt hat, was da los war, ist für mich auch schon, ich gucke mir lieber Bilder an.
Also also Grenzerfahrungen sind für mich eher, wenn ich zum Beispiel weiß, das Stück geht 12 Stunden oder 7. Aber oft sind es interessante Sachen, ja. Also Jan Fabre zum Beispiel hat so ein Stück gemacht, ich glaube, das hieß Olympus vor ein paar Jahren in Berlin und es ging, glaube ich, 24 Stunden. Und da denkt man schon so, boah, man hat dann schon gehört, das ist ganz grandios, aber 24 Stunden ist trotzdem ein bisschen hart,
Ist
ja.
dann Verzicht auch Teil der Kunst? Sprich, also hast du es dir angeguckt und hast dann gepennt
Ich
zwischendurch,
habe es mir
oder?
angeguckt, ich bin immer wieder raus und reingegangen und ich glaube, ich bin irgendwann auch nach Hause gefahren, habe dann den Rest morgens gestreamt, weil ich dann auch keine Lust mehr hatte. Habe es aber auch ein bisschen bereut, weil ich es dann ziemlich interessant fand. Oder es gibt ja auch viele Inszenierungen, die 5, 6 Stunden brauchen und das ist schon herausfordernd, während ich Inszenierungen, die radikal sind und sagen wir mal, in einem ästhetischen Sinn herausfordernd, die finde ich typischerweise interessant und davor habe ich keinen Schrecken, sondern das zieht mich dann auch unter Umständen, wenn es gut ist, eher an.
Ja. Wie oft treibt dich denn, ist das so ein Automatismus, dass du hast jetzt sehr häufig auch über Kultur in Berlin gesprochen. Gibt es Kulturorte, die man so auf der Karte haben müsste in
Ja.
Hamburg und wo du sagst, das, Leute, schaut da mal hin, also Tanztheater früher Wuppertal und so, gibt's sowas
Na klar.
gerade jetzt? Sag mal.
Also es gibt natürlich super viele. Also weil ich manchmal Berlin gesagt habe, das hängt damit zusammen, dass Berlin eigentlich die nachhaltigste und einfachste Stadt ist, sich Dinge, auch internationale Stücke anzugucken, ohne große Reisen zu machen. Ich mache aber auch viele Reisen. Das wäre jetzt ein großes Portfolio, wenn ich sage, wo man überall hinreisen
Ja, aber so
könnte,
exotische
um sich
Sachen, keine
interessante
Ahnung,
Stücke
Kassel,
anzugucken.
weiß
Ja, man kann zum Beispiel zum Tanzfestival nach Burkina Faso fahren, was einer der wichtigsten, also Burkina Faso ist eines der wichtigsten Kulturländer auf dem afrikanischen Kontinent. Oder man kann in Senegal fahren, wo es auch ein tolles, interessantes Tanzzentrum gibt von Germaine Arconi. Man kann auch nach New York fahren. Im Januar ist da immer so die ganze Stadt im Festivalrausch. Da sind 5 Festivals gleichzeitig. Leider ist es da sehr kalt, aber es ist so aus dem Kunstbereich kommt die beste Zeit, nach New York zu fahren oder nach Manchester, wo ein
Gibt
Riesenfestival
es in Deutschland auch so einen geheimen Ort, für mich zumindest bisher einen geheimen Ort, wo man dann hinfährt, so?
Ja, also geheim sind die alle nicht, wo
Ja,
ich
für
so
mich,
hinfahre,
ja.
aber also in Deutschland der bekannteste von den vielleicht für dich geheimen Orten ist es Hau, das Hebbel-Theater am Ufer. Hebbel am Ufer heißt es.
Ja.
Aber auch der Musongtong in Frankfurt gibt es tolle Sachen. Und was auch super ist, also wenn man jetzt mal so ein bisschen über Avantgarde-Kunst redet, ja, das Festspielhaus Hellerau in Dresden, was das älteste Gebäude, was es schon seit über 100 Jahren gibt und so aus der klassischen Moderne kommt, der Avantgarde ist, was es in Deutschland quasi gibt. Also es gibt schon sehr interessante Orte, aber es gibt auch kleine Festivals, die super interessant ist. Selbst übrigens in Hannover, wo du herkommst,
So. Ruckzuck haben wir Hannover wieder untergebracht. Bei Dresden musste ich gerade an die Elbe denken. Du hast ja schon davon gesprochen, dass du gerne an der Elbe lang gehst. Gibt es so Situationen oder Momente, wo es dich da so hinzieht? Oder auch eine Regelmäßigkeit vielleicht nur?
Ja, eigentlich. Ich mache auch gerne Umwege. Also ich laufe ja gerne auch durch die Stadt. Wenn ich jetzt gerade nicht Vespa fahre, Fahrrad fahre ich auch manchmal, aber die werden mir blöderweise immer geklaut. Ich weiß nicht warum.
Da ist vorbei mit der Ordnung hier in Hamburg.
Ja, genau. Also Räder werden schon geklaut, das stimmt. Und ich gehe gerne selbst einen kleinen Umweg, wenn ich dafür eine längere Strecke am Wasser habe, wenn ich zu Fuß gehe. Und ich gehe auch öfter von zu Hause zur Arbeit. Das ist nicht so weit, sind so 3,5 Kilometer. Und auch da nehme ich am liebsten, wenn ich zu Fuß gehe, nehme ich halt den Weg, der am meisten am Wasser lang geht. Und was wolltest du zur Elbe nochmal wissen?
Gibt es so Momente, was weiß ich, vielleicht auch Problemstellungen oder so, wo es dich an die Elbe zieht? Oder ist es einfach nur sonntags geht's an die Elbe? Also ist es
Ja,
eher so kalendarisch oder eine Momentaufnahme oder situativ?
also die einzige Zeit, wo ich auch werktags oft an der Elbe war, war in der Zeit 2017, wie wir Theater der Welt gemacht haben, zusammen mit dem Thalia Theater, weil wir da explizit diese, dieses Wasser und die Hafen City und die Elbe mit einbezogen haben ins Programm. Das Bakenhöf, das ehemalige Afrika-Terminal, einer unserer Spielorte war. Und da bin ich tatsächlich, fand ich ziemlich cool, fast täglich über viele, viele Wochen auch zur Elbe gefahren. Aber normalerweise habe ich unter der Woche, außer ich habe einen Termin in der Hafen City oder mit der Hafen City Universität, habe ich jetzt normalerweise keine Zeit, einfach mal so zum Spazieren zur Elbe zu fahren. Würde ich sonst gerne.
Wie oft warst du in der Elbphilharmonie? Du hast sie ja schon erwähnt vorhin.
Boah, also schon ganz schön oft, vielleicht 15 Mal oder so.
Das ist wirklich sehr häufig. Also wenn man da nicht ein Abo hat, kommt man da häufiger fast nicht hin, weil man gar keine Karten kriegt. Inwiefern profitiert Kampnagel vom Erfolg der Elbphilharmonie? Gibt es da einen Zusammenhang oder gibt es den gar nicht?
Also mal ganz ehrlich, wir haben mit der Elbphilharmonie, Christoph Liebensolter, der Intendant der Elbphilharmonie, der wurde ja gleichzeitig nach Hamburg berufen wie ich. Das heißt, wir kennen uns so von Anfang an.
Ihr seid
so
die Frischlinge gewesen.
Wir waren so die beiden Frischlinge in der Stadt. Und wir haben uns auch von Anfang an auch künstlerisch sehr gut verstanden, auch persönlich. Und haben über die ganzen Jahre viele gemeinsame Projekte gemacht. Am Anfang hat teilweise die Elbphilharmonie Projekte auf Kampnagel gemacht. Wir haben gemeinsame Projekte auf Kampnagel gemacht. Also zum Beispiel Sascha Walz macht ein Projekt mit Ensemble Modern und dann haben wir das zusammen eingeladen, haben uns manchmal die Kosten geteilt, manchmal hat die Elbphilharmonie sie bezahlt, sodass wir eine sehr gepflegte Kooperation haben und deswegen können wir jetzt auch immer wieder Konzerte oder Tanz mit Performance, also das ist nur ein paar Mal im Jahr, aber wir machen auch immer wieder Veranstaltungen in der Elbphilharmonie. Es waren auch fürs Sommerfestival 4 Veranstaltungen geplant, aber da die Elbphilharmonie noch nicht offen hat, gibt es fürs Sommerfestival nur einen Stream aus der Elbphilharmonie.
Also um auf meine Frage zurückzukommen, das hat schon eine Menge miteinander zu tun. Und auch
auf jeden Fall.
Treibt es vielleicht auch andere Leute in die Stadt, auch für dich dann als Klienten sozusagen, Zuschauerin?
Also ich glaube, dass die Attraktivität von Hamburg durch die Elbphilharmonie, das ist ja auch klar, das ist Signature-Architektur, das ist ein sehr gelungenes Projekt, auch architektonisch, die internationale Bekanntheit von Hamburg sehr gewachsen ist. Unser Publikum, würde ich trotzdem sagen, ist nicht überwiegend touristisch. Das heißt, das gilt auch für die ganzen anderen Theater. Also für die Privattheater nicht so, aber für die Staatstheater gilt es eigentlich auch oder für die Oper.
Ihr habt also weniger Busreisen.
Wir haben eigentlich gar keine. Also man könnte sogar sagen, Kampnagel hat überhaupt keine.
Ihr habt nicht mal Busparkplatz?
Busreisetouren. Doch, Parkplätze haben wir, aber keine Busreisetouren. Mhm. Aber ich glaube, es steigt manchmal zum Beispiel. Es gibt so eine sehr berühmte Choreografin aus Belgien, die heißt Anne-Theresa de Keersmacher. Mit der arbeiten wir schon lange zusammen und irgendwann hat die Elbphilharmonie auch mal mit ihrem Projekt gemacht. Und wie wir dann wieder das Projekt drauf gemacht haben, kamen bei uns mehr Zuschauer als davor. Mhm. Das gilt auch für Sascha Walz, die einmal eine Geschichte in der Elbphilharmonie gemacht hat zur Eröffnung, normalerweise aber bei uns arbeitet. Da spürt man dann, dass Künstler, die auch im Austausch, es gibt auch so, die Elbphilharmonie macht ja auch Pop, gibt es auch eine Menge Bands, die auch bei uns auftreten und manchmal in der Elbphilharmonie, also man sieht, es gibt schon auch künstlerische Überschneidungen und das ist immer positiv, weil dann, wenn zwei Orte, die eigentlich sehr verschieden sind auf eine Art, mit der gleichen Künstlergruppe oder mit der gleichen Band oder mit dem gleichen Musikensemble arbeiten, dann entsteht so ein Addition oder Potenzierungseffekt. Also davon würde ich sagen, profitieren wir dann schon.
In letzter Zeit oder in den letzten Monaten ist sehr viel über die Kultur hier in Hamburg gesprochen worden. Natürlich auch krisenbedingt, aber sehr stark von der Solidarität und auch der Kultursenator hat nochmal eine ganz eigene Popularität entwickelt und auch eine eigene Kraft. Würdest du sagen, dass Hamburg gut ist zu seinen Künstlerinnen und Künstlern?
Also ich finde zumindest, dass es in den 12 Jahren, seit ich in Hamburg bin, hat sich eigentlich der Wert oder die Anerkennung von Kunst permanent gesteigert. Und unser aktueller Kultursenator, finde ich, Carsten Proster, agiert durchgehend umsichtig, auch jetzt in Bezug auf die Krise, aber ist auch ein sehr verlässlicher und auch dem Metier zugewandter Politiker. Und er ist auch ein Politiker, und das gab es eigentlich lange nicht, der wirklich sehr viel auch über den Wert von Kunst und Kultur für die Stadtgesellschaft spricht und auch davon überzeugt ist, dass Kunst in der Stadtgesellschaft eine ganz wichtige Aufgabe erfüllt. Und was Besseres kann uns natürlich als Kulturschaffende nicht passieren.
Ja, also ich persönlich finde zum Beispiel auch gut, dass so die Bedeutung der Musicals, die gerne auch hoch weiterhin sein kann, aber die ganz häufig oder früher ja in Marketingfilmen oder Werbefilmen für Hamburg ständig eine Rolle gespielt haben, während wir hier ganz tolle Sprechtheater hatten, Tanztheater mit hoher Bedeutung bei dir kaum eine Rolle gespielt haben. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass Hamburg stand ja lange Zeit und vielleicht ja immer noch für eine Musicalstadt, aber dass wir viel mehr zu bieten haben, auch eine Menge Rock'n'Roll und so weiter.
Absolut, absolut.
Bringt er jetzt wieder zum Tragen. Das finde ich schon gut.
Auf jeden Fall, das ist super wichtig. Und ich erinnere mich an viele Sitzungen immer mit den jeweiligen ersten Bürgermeistern, wo es genau um die Frage ging, dass die Kulturschaffenden aus der Hochkultur wollten, dass die Hochkultur mehr ins Stadtmarketing reinkommt und nicht nur die Musicals. Und es war immer schwierig. Und auch da spielt natürlich die Elbphilharmonie eine Rolle, weil das jetzt plötzlich so klar geworden ist, wie wichtig Hochkultur auch für die Stadt sein kann, weil die Hamburger Theaterlandschaft ist schon seit Jahrzehnten auch in Bezug auf Gesamtdeutschland super bedeutend. Ja? Also das Thalia-Theater, das Schauspielhaus und Kampnagel mit der Internationalität und auch der Interdisziplinarität, das sind einfach drei ganz wichtige Säulen seit Jahrzehnten in der Landschaft, die irgendwie außerhalb Hamburgs immer sehr wichtig waren, aber innerhalb Hamburgs früher nicht, und das hat sich tatsächlich geändert.
Wir kommen mal zu einer Rubrik, das passt auch gerade, wo wir so über Kultur sprechen. Wir haben nämlich zwei Kulturschaffende gefragt oder gebeten, dir eine Frage zu stellen. Wir kommen mit der ersten.
Hat sie gefragt, welches Buch ist das Wichtigste meines Lebens?
Richtig, ja.
Also ich glaube, im Nachhinein das Beeindruckendste und wirklich, na, das Wichtigste schon wieder. Also eine der wirklich beeindruckenden Sachen, die ich in meinem Leben gelesen habe, ist Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust. Nicht nur, weil ich es ein wahnsinnig wichtiges Buch finde, sondern auch, weil es gefühlt 10.000 Seiten hat, und in irgendeinem Sommer mit 18 oder 19 habe ich das einfach mal durchgelesen.
Du hast ja Langeweile gehabt.
Ich staune immer noch, dass ich das gemacht habe.
Ja. Okay, dann haben wir die Antwort schon mal. Jetzt der nächste.
Liebe Frau Deufelhardt, hier ist Ole Specht vom Tonbandgerät, und eine Frage, die brennt mir schon seit langem auf der Seele. Und zwar, was ist denn der wichtigste Song Ihres Lebens?
Puh, das ist auch für mich schon wieder eine schwierige Frage, aber ich glaube, einen, der mir vielleicht am meisten als Ohrwurm immer mal wieder kommt, ist I Don't Get No Satisfaction.
Die Rolling Stones erwähnt man ja hier gerne in Hamburg. Politiker hören das immer nicht gerne, die haben ja ein bisschen Schwierigkeiten.
Like a Rolling Stone finde ich auch cool. Auch
ja, wenn unbedingt. Ja, das ist dann Bob Dylan.
Genau.
Eines meiner wichtigsten Bücher ist tatsächlich Im Westen nichts Neues. Und ich habe das mit, glaube ich, 15, 16 gelesen.
Man mag, ja, das bei
und
mir auch schon lange
das
her.
Und habe das mit genau 20 Jahre später gefühlt, mit 35 nochmal gelesen. Man liest es ja doch anders. Aber Marcel Proust würdest du dir jetzt nicht nochmal gönnen, nehme ich an.
Über doch, 10. ich habe so ein Gefühl, dass ich es vielleicht mit 70 oder 75 nochmal lese.
Das ist wie so ein Altersstudium dann.
Genau.
Was macht eine gute Intendantin aus? Wir wollen mal ein bisschen über deine Arbeit sprechen.
Ich glaube, dass es eine gute Intendantin macht natürlich aus, dass sie ein gutes Programm macht. Das ist so das Allerwichtigste, weil dafür stehen wir ja. Ich bin ja nicht nur kaufmännisch, bin ich ja auch noch, aber vor allem auch die künstlerisch Verantwortliche für Kampnagel. Aber das reicht natürlich nicht, weil man macht das ja nicht alleine. Das heißt, ich glaube, eine gute Intendantin macht wirklich aus, dass man die Menschen findet und mit denen zusammenarbeitet, künstlerisch, aber auch in anderen Bereichen. Ich fange mal mit dem Künstlerischen an, die quasi ähnliche Visionen haben, aber die trotzdem noch mal ein anderes Wissen reinbringen. Also ich denke, gutes Leiten heißt immer auch Menschen zu holen, die Dinge können, die man selbst nicht kann, um damit so einen Kosmos herzustellen, der weiter noch geht als das, was man selber weiß und wo sich alle auch gegenseitig im besten Fall inspirieren. Und gutes Führen macht für mich natürlich auch aus, dass man gelassen ist, dass man anderen auch zuhören kann, dass man auch andere Meinungen mit aufnehmen kann, aber eben auch, dass man es schafft, dass die eigenen Visionen oder Vorstellungen von möglichst vielen Menschen auch mitgetragen werden, also dass man die auch vermitteln kann, weil sonst wird es ein bisschen schwierig bei vielen Mitarbeiterinnen.
Wie triffst du denn Entscheidungen, wie diese unterschiedlichen kreativen Vorschläge dann ein Ganzes ergeben? Das kann ja wahrscheinlich manchmal auch keine Mehrheitsentscheidung sein.
Also es ist tatsächlich so, dass wir das Programm machen. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen ähnlich wie in einer Redaktion von einer Zeitung, nur dass so viele Redakteure wie in der Zeitung auf Kampnagel jetzt nicht als Dramaturgen oder Kuratoren arbeiten. Aber wir diskutieren tatsächlich, sowohl Themen, die wir interessant sind, und es sind oft auch politische Themen, die unsere globalisierte Welt betreffen. Wir diskutieren Künstlerpositionen und wir haben alle unterschiedliche Spezialisierungen. Das heißt, wir fahren auch in unterschiedliche Regionen in der Welt. Jeder spezialisiert sich aber auch auf bestimmte Regionen. Das ist super wichtig, weil sonst ist man nur so ein Einsammler von Festivalprodukten. Und wir versuchen dann, unsere Themen so zu setzen und die Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir arbeiten, so zu setzen, dass sichtbare Programmlinien entstehen. Und ich würde sagen, das gelingt uns ganz gut. Und das ist tatsächlich ein relativ unhierarchische, das sind relativ unhierarchische Diskussionen. Es gibt schon Punkte, wo ich eingreife, zum Beispiel, so wie ich auf Kampnagel angefangen habe, waren halt meine ganzen Dramaturgen, die wollten nur super experimentelle Dinge machen. Aber Kampnagel hat halt nun mal sehr große Hallen. Und für super experimentelle Performances findet man halt keine 850 Zuschauer. Das heißt, das war so ein Diskussionsprozess, dass wir eben auch große Produktionen machen müssen, die zwar für einen Großteil unseres Publikums immer noch sehr experimentell sind, aber die halt für einen Großteil meiner Dramaturginnen und Dramaturgen nicht so besonders experimentell sind. Und das ist quasi der Spagat, den man machen muss. Und da habe ich immer so argumentiert, wir sind halt nicht sowas wie eine kleine Galerie, wir sind eher sowas wie eine riesige Ausstellungshalle und so müssen wir halt auch arbeiten. Und das Schöne an Kampnagel ist ja, dass wir unterschiedlich große Hallen haben, sodass wir wirklich von jungen, sehr experimentellen Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt bis zu durchgesetzten und ganz berühmten Künstlern arbeiten können. Aber auch die Berühmten kommen alle aus diesem experimentellen Feld. Also Kampnagel ist ganz eindeutig ein Kind der Avantgarde-Kunst.
Ja, jetzt hast du Jahr für Jahr bewiesen, was du da mit deinem Team auf die Beine stellst. Wird sehr viel Applaus, Preise und so weiter und so fort. Verspürst du noch Druck? Oder sagst du, naja, ich habe ja gezeigt, dass es geht? Ist die Leichtigkeit, hat die zugenommen im Laufe der Jahre?
Ja, die Leichtigkeit hat zugenommen, ja, das kann man schon sagen. Weil wir, wie ich angefangen habe, mussten wir erstmal ein Publikum aufbauen, das größer wird und das diesen Hallen auch entspricht. Und da war sehr viel Druck und ich kam auch aus Berlin und Künstler, die in Berlin sehr bekannt waren, waren in Hamburg nicht so bekannt. Wir haben uns auch ein bisschen verschätzt manchmal und sowas produziert natürlich auch Druck. Aber ich habe immer noch dieses, ich habe manchmal natürlich so Arbeitsdruck, aber ich habe jetzt nicht so Psychodruck, ob ich das alles hinkriege. Aber ich habe trotzdem immer noch diese Vorstellung, dass man Programme weiterentwickeln muss. Also ich habe keinerlei Vorstellung von Stagnation. sondern eher, wie kann man die Programmlinie noch klarer führen? Wie kann man sich auch sehr klar politisch positionieren mit einem Kunstort in einer globalisierten Welt? Wie kann man immer wieder neue, interessante Handschriften aus anderen Kontinenten auch nicht nur finden, sondern dann auch weiterentwickeln, zusammen mit den Künstlerinnen und Künstlern und dann auch dem Publikum nahebringen? Und das ist schon eine interessante Herausforderung, weil wir auf Kampnagel mit relativ viel Unbekanntem arbeiten. Also wenn ich jetzt sage, ich hole Serge Aimé Koulibaly aus Burkina Faso, hast du garantiert von dem Namen noch nie was gehört?
Auf keinen Fall.
Und der soll mir aber die K6 viermal voll machen. Das heißt, für den muss ich dann 3500 Zuschauer finden. Hm. Aber den kennt niemand. Während wenn du jetzt sagst, am Thalia-Theater, ich mache Bob Wilson, von dem hast du halt auch mal was gehört, und dann sind da Schauspieler, das sind immer die gleichen, die kennen die Leute auch, und Schauspielerinnen. Das heißt, sie haben mehr, und dann sind da Texte, die alle kennen, und aber Serge Aimé Koulibaly macht halt ein Stück über Postkolonialismus und er geht gar nicht aus von einem Text, und das ist halt die interessante Herausforderung. Wie kann man diese künstlerischen Positionen dann so einbetten in eine Stadtlandschaft, dass die Leute trotzdem hinkommen? Und das macht mir einen Riesenspaß, weil meine Anfangshypothese, wie ich zu Kampnagel kam, war eben, die großen zeitgenössischen Ausstellungshallen funktionieren. Also muss das mit einem großen Performing Arts Ort eigentlich auch gehen. Und das war aber viel Arbeit und viel Nachdenken, wie es gehen kann. Und klar, ist auch eine gewisse Erleichterung, wenn die Hallen dann oft voll sind.
War dein Weg eigentlich irgendwie vorgezeichnet? Also ich sag mal, wusstest du mit 12, du willst irgendwas mit Kultur oder Kunst oder irgendwie in die Richtung machen? Oder?
Da will ich sagen, ja und nein. Also ich habe bin tatsächlich, seit ich 12 oder 13 war, ständig ins Theater gegangen, ins Stadtschauspiel Stuttgart, wo ich herkomme. Und da war damals Klaus Peymann, der ja auch zu den berühmten Regisseuren gehörte und der ja später eher als museal bezeichnet wurde, aber wie er jung war, war er ja so ein sehr umstrittener Regisseur auch. Also der größte Skandal in Stuttgart war, wie er für Ulrike Meinhof, für den Zahnersatz von Ulrike Meinhof, wie sie schon im Knast war, hat er gesammelt am Theater und wurde dann auch dafür gekündigt. Aber wie er anfing, haben halt meine Eltern ihr Theaterabo gekündigt und ich dachte so, so empört wie die waren, dachte ich, das könnte ja interessant sein. Und dann war aber mein Weg tatsächlich nicht geradlinig, weil ich irgendwie keinen richtigen Ansatz gefunden habe damals, wie ich Theater zu meinem Beruf machen kann. Und habe dann Geschichte, Romanistik und Kulturwissenschaften studiert, also jetzt erstmal noch nicht so nahe dran. Und habe dann auch am Anfang nach dem Studium in einem Museum gearbeitet und habe dann eigentlich, nachdem ich relativ jung meine 4 Kinder auch in relativ kurzer Zeit bekommen hatte, dachte ich, naja gut, also mit 4 Kindern kriegt man eh keinen Job mehr, dann kann ich jetzt ja eigentlich mal das versuchen, was ich schon immer wollte, und erfreulicherweise hat es geklappt.
Gibt es trotzdem etwas, wo du sagen würdest, das hätte ich auch gerne gemacht? So im Laufe der Jahre? Oder gab es irgendwann auch mal einen Punkt des Zweifelns? Ich meine, man sieht ja jetzt so deine erfolgreiche Karriere, aber trotzdem gibt es ja genügend Punkte immer in so einem Abschnitt, wo man sagt, boah, nee, ich will das nicht mehr.
Also das hatte ich nie, dass ich es nicht mehr will. Aber ich hatte, obwohl das ja ein ziemlich aufwendiger Job ist, so zeitlich, weil wir arbeiten ja immer morgen tagsüber und abends, also es ist ja eigentlich wie so ein persönlicher Zweischichtbetrieb, was so alle Theaterintendanten und auch viele andere Theaterleute machen. Ich habe mir immer so Alternativszenarien überlegt, wenn es plötzlich nicht mehr klappen würde. Also in jeder beruflichen Phase habe ich gedacht, ich könnte rein theoretisch auch das machen oder ich könnte auch das machen. Wenn ich heute, Plan B, das wird natürlich immer schwieriger, weil ich jetzt schon so lange am Theater arbeite. Heute würde ich tatsächlich, wenn ich nochmal was anderes machen würde, am ehesten, glaube ich, in einer internationalen sozialen Organisation oder in einem Krisengebiet beim Management unterstützen. Also sowas würde mir dann auch noch Spaß machen.
Internationale Organisation, Krisengebiet, das ist ja quasi Kampnagel, ne?
Genau. Ja. Deswegen bleibe ich auf meinem Track. Das sehe ich auch so.
Kulturproduktion und die Arbeit hinter den Kulissen verbringt man ja auch, bringt man ja häufig auch so mit Ausgelassenheit, sehr viel Persönliches, dieses Zusammenwachsen von Ensembles.
Ja.
Rotwein geschwängerte Nächte, wie auch immer zusammen. Wie diszipliniert ist denn die Intendantin?
Also ich würde mal sagen, ich bin nicht super diszipliniert. Ich liebe auch lange Nächte oder auch ein paar Gläschen Rotwein. Aber ich bin natürlich schon auch diszipliniert, weil ich stehe auch jeden Morgen wieder auf, egal wie lang die Nacht war. Und,
ja, du bist junge Mutter geworden, da wird man ja automatisch mal diszipliniert.
Ich schlafe,
ne?
Durch die vielen Kinder bin ich Schlaflosigkeit von jung an gewöhnt oder zumindest wenig Schlaf. Aber klar, eine gewisse Disziplin ist schon notwendig. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn man mich nach meinen Tugenden fragt, dass Disziplin eine meiner Haupttugenden ist. Ich finde auch, für mich sind Kunstorte auch nicht nur Orte der Versammlung. Das ist ja ganz interessant jetzt in Zeiten von Versammlungseinschränkungen und auch Einschränkungen von Körperlichkeit, sondern ich finde es schon gut, dass man über die Kunstproduktion hinaus auch diesen Ort der Begegnung produziert und des Austausches. Und daran arbeite ich schon immer. Und der Ort des Austausches funktioniert aber am besten, wenn man ihn mitproduziert. Also wenn ich jetzt jeden Abend um 10 nach Hause gehen würde, dann würde auch unser Publikum sich bei uns nicht so wohlfühlen, weil die mögen das auch, dass wir da immer rumschwirren oder Andra Schiebold, der Sommerfestival macht, oder meine Dramaturgin. Und dass wir immer auch gesprächsbereit sind und das dann auch manchmal bis tief in die Nacht. Aber es gibt natürlich auch Abende, wo ich ein bisschen früher nach Hause gehe.
Ist das dann auch genau der Ort, wo du gerne mal so ausbrichst und vielleicht ein Gläschen Wein mehr trinkst, oder gibt es noch andere Orte in Hamburg? Weil das vielleicht dann doch gar nicht so viel mit der Arbeit
übergehend. Sagen wir mal so, ich bin auch unter dem Aspekt relativ diszipliniert, dass ich nicht, also auf gar keinen Fall zu viel trinken würde, wenn da noch viele Leute da sind.
Ja,
also das würde eher so in den späteren Abendstunden passieren. Nein, das kann überall sein, das kann auch an anderen Orten sein. Das kann auch hier bei meiner Freundin Bettina Steinbrügge, die den Kunstverein leitet, wo dieser sehr nette Italiener, das italienische Restaurant von Lido daneben ist.
Mit der krächzenden Stimme.
Genau, ja. Lido mit der krächzenden Stimme, da hatten wir auch schon viele lange Nächte. Das ist eigentlich von den Kunstorten, und das hat viel mit dem Restaurant auch zu tun und mit Lilo, der auch so eine sehr starke soziale Komponente hat und wo auch viele Leute gerne lange Nächte, wo man dann mit Harald Falkenberg und vielen anderen Leuten sitzt. Das passiert da auch oft, aber ich könnte auch auf dem Land mit Freunden oder bei einem Italiener, in einem italienischen Restaurant in Hamburg könnte ich auch mal versacken.
Hast du mit Sport irgendwas am Hut?
Ja, also nicht so harten Sport, also sowas mache ich nicht so gerne, aber ich schwimme sehr gerne, wenn man das Sport nennt.
Und natürlich.
Und ich kann auch weit schwimmen. Also
ist das so?
Ja, also ich kann auch richtig weit schwimmen.
Mir wird ja immer total langweilig beim Schwimmen irgendwie. Also wenn man beim Schwimmen ein Buch lesen könnte oder einen Podcast hören könnte, dann würde ich, glaube ich, gerne schwimmen.
Das würde also dann für Joggen bei dir auch gelten wahrscheinlich.
Ja.
Da ist ja auch ein bisschen langweilig. Nee, ich gehe gern weit schwimmen. Und
wo macht man das dann in Hamburg?
Also ich schwimme in Hamburg, ich weiß ja, dass irgendwann auch hier manchmal Lieblingsschwimmbad fragt, aber ich schwimme am liebsten, weil das nämlich direkt da in der Gegend ist, wo ich wohne, in dem Holthusenbad, da an der U-Bahnhof Kellinghusenstraße.
Ich glaube, da geht die zweite Bürgermeisterin auch gerne hin.
Das ist doch herrlich, da muss ich mich mit ihr mal verabreden. Ja, das ist super. Und zwar vor allem, weil, also erstens, weil es halt direkt in der Nähe
ist. Ein sehr schönes Gebäude.
Das ist ein super schönes Gebäude, ist neu gemacht worden, gibt es auch eine tolle Saunalandschaft, aber ich schwimme am liebsten im Außenschwimmbecken und ziehe Bahnen. Gehe aber dann manchmal auch gerne noch im Winter vor allem in diese Saunalandschaft.
Aber jetzt hast du gesagt, lange schwimmen. Also für mich wäre lange schwimmen jetzt so 5 Minuten.
Nee, das ist dann schon
die Stunde. Bei dir hört sich das dann, wenn du 24 Stunden Theaterproduktionen dir anguckst, dann schwimmst du wie lange?
Also eine Stunde kann ich locker schwimmen. Also ich könnte auch noch länger schwimmen, aber dann wird es mir unter Umständen auch langweilig und ich denke, jetzt muss ich mal wieder was anderes machen. Aber ich kann auf jeden Fall konditionsmäßig kann ich gut eine Stunde schwimmen.
Ja. Und wie ist das mit Sport gucken? Hast du irgendeine Leidenschaft?
Also Sport gucken, am ehesten so tatsächlich Fußball, aber auch nur, wenn so Weltmeisterschaft oder sowas ist oder Champions League, Champions League Endspiele oder so. Also Fußball gucke ich, glaube ich, noch am ehesten. Olympia habe ich früher auch geguckt, aber das habe ich jetzt schon lange nicht geguckt. Also am ehesten noch Fußball, aber jetzt auch nicht so oft.
Ich habe ja früher als auch Schauspielagent gearbeitet und fand es unglaublich schwierig, wenn man so im Kulturbereich unterwegs ist, Entspannungsformen zu finden. Also wenn andere Leute ins Kino gehen, um zu entspannen, ich da ja meistens kerzengerade gesessen, genauso wie auch Theaterbesuche, Fernsehen gucken, wenn man Moderatoren vertritt wie ich, ist dann auch immer noch mal ein anderer Blickwinkel. Hast du dir da auch noch so eine Nische gesucht, noch mal ganz was anderes?
Also ich finde jetzt so mit, also wenn ich jetzt mit Gucken und Entspannung, würde ich am ehesten noch sagen Serien, weil das ist schon relativ weit weg. Also Serien sind schon relativ weit weg von dem Theater gucken und haben auch so einen gewissen, können ja auch so einen gewissen Suchtfaktor entwickeln. Und jetzt meinst du an Entspannung noch was anderes?
Nee, wo man einfach Ablenkung findet. Das kann ja auch, keine Ahnung, auf Züchten sammeln. Manche sammeln Schmetterlinge oder Bierdeckel oder wie auch immer, wo du einfach so völlig so raus aus der Welt bist.
Also das ist bei mir tatsächlich Schwimmen, Spazieren gehen und Kochen. Da hatte ich dann so meine Gedanken kreisen lassen und aber jetzt irgendwie Käfer sammeln mache ich nicht.
Dass du Serien sagst, weil man sich ja da wieder, also so ein freiheitsliebender Mensch wie du, sich doch irgendwie auch in eine Abhängigkeit begibt, wenn das man stimmt. Serien guckt, oder? Das und dann guckst du ein ganzes Wochenende oder?
Das mache ich wirklich selten, aber das kann mal passieren.
Und was ist das dann, sind das dann für Serien?
Oh, das können unterschiedliche sein, zum Beispiel Die Brücke oder...
Tolle Serie.
Ja, super Serie. Ja. Oder ich glaube, eine der frühen, die ich geguckt habe, war Borgen, dieser ganz grausame...
Die Brücke und Borgen werden immer in einem Zusammenhang gesagt.
Genau.
Die sind aber für sich genommen jedes wirklich echt eine ganz großartige Serie.
Aber es könnte auch sein, dass ich denke, ich gucke jetzt mal wieder den Paten oder so.
Ja.
Weil ich einfach denke, ich muss ihn mal wieder sehen. So, und dann, ich mag aber auch zum Beispiel, wie heißt die nochmal, diese Kochserie Chief Table.
Ja.
Kennst du die?
Nee.
Das ist ganz toll.
Weil also anderen Leuten beim Kochen zu gucken, weiß ich nicht.
Nee, das sind eher so Porträts von Köchen, aber die sind gemacht wie Künstlerporträts.
Ja.
Und zwar von Köchen aus der ganzen Welt.
Ja.
Die alle so die Spezialisierung haben zwischen nationale und Weltküche. Also gab es zum Beispiel einen Koch aus Kolumbien, der macht, in Kolumbien gibt es ziemlich hohe Berge und der macht so Menüs, wo man sagen kann, 100 Meter, 1000 Meter, 2000, 3000 und immer dann die Sachen, die da wachsen, kommen in das Menü rein. Lauter so Köche oder diesen den besten Sushi-Koch der Welt, der in Tokio in der U-Bahn-Station kocht. Und die werden dann porträtiert, das finde ich auch super. Bin ich aber leider schon länger durch.
Hast du irgendwann mal eine Minute von Let's Dance geguckt? Ich schäme mich fast für die Frage, aber irgendwie dachte ich, muss sie trotzdem nochmal stellen.
Ja, habe ich.
Ehrlich?
Ja.
Das ist ja das Lustige, wenn man so viel Hochkultur hat, hat man dann manchmal auch einen Hang zum Trash, ne?
Genau, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Aber jetzt bitte nicht, dass du es so regelmäßig guckst.
Nein, ich gucke es so regelmäßig.
Du hast schon mal reingeguckt.
Ja.
Wir sind schon fast am Ende und im Grunde kommen wir dann immer auf zwei Fragen. Das eine ist, wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Tja, das ist eine gute Frage. Wenn man unseren neuen Verkehrssenator hört, Agnes Tjax, der sieht ja Hamburg als autofreie Stadt. Das finde ich super. Ich würde gerne...
ich glaube eher autoarm, ne?
Ja, genau, autoarm.
Da muss man sonst,
aber auf jeden Fall muss man sehr viel Fahrrad fahren bis in 5 Jahren. Sehr viel. Ich habe noch einen zweiten Wunsch, aber ich bin ja keine Senatorin. Ich möchte super gerne in der Alster und Elbe überall schwimmen können wieder. Also das wäre ein tolles Projekt. Ich verstehe gar nicht, warum diese Seen und Flüsse in den Städten nicht zu Bädern umfunktioniert werden. In Berlin wird es auch schon seit 15 Jahren diskutiert und hat auch noch nicht stattgefunden. Ich finde, da könnte Hamburg richtig ein Vorreiter in Deutschland werden, mal diese Gewässer nicht nur für Segler und Motorbootfahrer, sondern auch für die schwimmenden Menschen zugänglich machen. Das würde mir wahnsinnig Spaß machen. Ich habe auch so ein altes Projekt, das muss ich unbedingt mal machen, das kann ich jetzt aber nicht verraten, sonst macht es jemand anders, wo man da schon mal eine Pionierleistung in Richtung Schwimmen in der Stadt geben würde, weil das natürlich die Stadt nochmal ganz anders ist, eigentlich ein ähnliches Konzept, wie dass man sagt, mehr Fahrräder, weniger Autos, die Stadt immer mehr zu einem Lebensgebiet und nicht nur zu so einem Transfergebiet über Straßen macht. Und das fände ich toll. Und ansonsten muss ich ehrlich gesagt sagen, hoffe ich, dass wir wirklich in den nächsten 5 Jahren nicht nur das viele Geld zurückbezahlen müssen, was wir Corona-bedingt gerade ausgeben, sondern dass wir wirklich trotzdem weiter Zukunftsplanung machen können und uns auch den Lebensstandard erhalten können, den wir gerade haben.
Und schon sind wir bei deiner persönlichen Zukunftsplanung. Wo siehst du dich denn in 5 Jahren? Verlängerst du den Vertrag nochmal?
Das ist ja ehrlich gesagt so, dass nicht ich den Vertrag verlängere, sondern der Kultursenator meinen Vertrag verlängert, beziehungsweise mich fragt, ob er verlängert werden soll. Und dazu muss ich sagen, normalerweise würde ich sagen, ja gut, jetzt bin ich ja schon ganz schön lange hier, jetzt müsste ich eigentlich mal gehen. Aber in Anbetracht dessen, dass diese Sanierung kommt für Kampnagel.
Wann kommt, was ist denn da jetzt der Plan?
Also der Plan ist, dass wir in circa 2 Jahren anfangen zu sanieren. Mhm. Und mein persönlicher Plan dass man dann 3 Jahre später auch damit fertig ist. Und
dann machst du die Eröffnung noch und dann.
Tatsächlich fände ich das reizvoll, weil man muss wirklich sagen, sowas hat es in Deutschland noch nicht gegeben, dass einer dieser ursprünglich mal alternativ genannten Orte wirklich mal mit richtig Geld und von einem super Architekten entworfen, quasi in so auch baulich in so ein in die Zukunft geführt wird. Und das ist halt eine Riesenchance und das würde mich tatsächlich interessieren, aber das würde ich ganz gerne noch machen, ja.
Also auf die Frage, wo du dich in 5 Jahren siehst, würdest du jetzt erstmal von dir aus sagen, auf Kampnagel?
Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass ich in 5 Jahren noch auf Kampnagel bin, ja.
Dann hoffen wir, dass der Kultursenator und alle, die das mitentscheiden, auch machen. Dann hätten wir auch nochmal Zeit, demnächst wieder zu sprechen, liebe Amelie Deuffelhardt. Das war großartig. Herzlichen Dank für das Gespräch und Ahoi.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg und 917 XFM.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917 XFM, Hamburgs Musiksender.